Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick.
Denn deine Beine hören niemals auf. Wir machen Giro.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PW, wie ich sage auf Englisch, Parallelwelten. Tanja muss jetzt mal den Fernseher ausmachen. Tanja ist auch leicht gereizt. Tanja will auch eine kurze Folge machen. Hallo Tanja.
Hallo Rick Zabel. Dazu muss ich ausholen. Rick Zabel geht mir ungefähr schon seit letzter Woche richtig auf die Nerven. Nachdem er mich, da sprechen wir wahrscheinlich gleich noch drüber.
Kommst du aus dem Pott oder was?
Da habe ich lange gewohnt, länger als du wahrscheinlich. Dann hat er mich abgeholt vom 24-Stunden-Dienst und wir sind nach Belgien gefahren. Und dann hat er mir erst mal eine halbe Stunde erzählt, wie krass er im Stress ist und dass er endlich mal Urlaub braucht. Und dann hat er mir erzählt, was er alles so gemacht hat die letzten Tage und Wochen. Und eigentlich hat er nur Urlaub gemacht. Er war dann in Barcelona auf einer Party und in Berlin auf einer Party. Und dann, wo war ich noch? Also eigentlich hat er nur Urlaub gemacht.
Mallorca drei Tage.
Aber jetzt, also langsam brauche ich echt mal ein bisschen Ruhe. Aber nächste Woche jetzt noch das Netflix-Event, dann nach Finnland. Und da machen wir dann aber auch erstmal Urlaub. Und den Juli, den habe ich mir komplett freigenommen. Und dann, da war ich ja schon so, Rick, check your privilege. Also ganz ehrlich. Und dann schreibt er mir gestern Abend und meint ja, nachdem er mich sonntags sehr wohl versetzt hat, wir haben nämlich letzten Donnerstag über Sonntag gesprochen, weil ich genau wusste, dass ich zwei krasse Arbeitswochen vor mir habe mit 72 Stunden und 68 Stunden.
Ja, sorry, da war ich bei Valtteri Bottas beim
Grill
eingeladen.
Oh ja, klar, mit deinen
nicht.
Famous Peebles, gell? Wahrscheinlich war Paul Rübke auch dabei. Liebe Grüße, Paul, an der Stelle. Und dann schreibt er mir gestern Abend, ja, wann können wir denn aufnehmen? Dann sage ich ja, diese Woche ehrlich gesagt gar nicht, weil ich relativ viele Dienste habe diese Woche. Dann sagt er, ja, stell dich nicht so an, 72 Stunden arbeiten, die Woche hat, was hast du ausgerechnet, 168, dann hast du ja fast 100 Stunden für mich. Junge, Junge, Junge. Und seitdem trage ich diesen Groll mit mir in diese Folge mit rein. Und ja,
here we are now.
Hier sind wir.
Ich glaube, das ist das erste Mal, dass du so richtig sauer bist im Podcast. Und das direkt zu Beginn. Und natürlich auch ein bisschen zu Recht. Gebe ich dir, haben wir ja auch letztens im Auto drüber geredet.
Genau, ich habe, glaube ich, schon mehrfach, aber durch die Blume gesagt, stell dich nicht so an. Aber jetzt habe ich es mal laut gesagt.
Das Ding ist ja auch, dass ich eigentlich nur sagen wollte, dass es alles sehr doll war. Mir ist völlig klar. Ich bin ehrlich, mir war es nicht völlig klar, nachdem du es dann gesagt hast, habe ich drüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, ja, du hast vollkommen recht, Tanja. Es ist Freizeitstress, aber es war wirklich einfach ein bisschen doll und ich bin eigentlich genau der Gegenpol zu dir gerade. Ich bin, glaube ich, in dem entspanntesten Land, was ich jemals aufsuchen durfte, Finnland. Ich habe in 5 Tagen gefühlt 12 Menschen gesehen und es ist sehr, sehr schön hier. Das heißt, ich bin ausgeruht und ich wollte natürlich einfach für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer eine Folge aufnehmen. Ich weiß, dass dir das vielleicht manchmal nicht so in Kram passt, dass es stressig ist, aber wir haben halt hier so ein Podcast-Projekt zusammen am Laufen, Tanja, weißt du, da muss ich manchmal auch ein bisschen drauf drängen, dass wir uns da regelmäßig sehen und reden.
Da habe ich auch grundsätzlich...
Es ist halt sehr, sehr viel passiert.
Da habe ich auch grundsätzlich Netflix kein Problem war, damit. Aber wir haben ja schon, ich habe ja schon mal verlauten lassen, dass es ab jetzt vielleicht der Zeitpunkt ist, wo man sich eher nach mir richtet, als nach Herrn Rick Zabel. Und irgendwie
wenn die ganze Woche nicht geht, was soll ich machen? Werbung. Diese Folge wird euch präsentiert von Bicycle, der führende Marktplatz für gebrauchte Bikes. Bei Bicycle gibt's das, was der Fahrrad-Community schon lange fehlt. Einen smoothen, sicheren und unkomplizierten Weg, gebrauchte und refurbished Räder zu kaufen und zu verkaufen. Und das Angebot kann sich wirklich sehen lassen. Unter den mehr als 20.000 Rennrädern, Gravel, Mountain und Triathlon-Bikes auf bicycle.com steckt auf jeden Fall auch das richtige Bike für dich. Das bekommst du mit garantierten KäuferInnen-Schutz, abgesicherten Zahlungsprozessen und erstklassigen Services. Denn ob durch Carbon-Checks oder vollumfängliche Refurbishments, Bicycle gibt jedem Bike ein zweites Leben. Weil sie daran glauben, dass ein jedes Bike das verdient hat. Und weil sie daran glauben, dass du an dein Traumrad kommen kannst, ohne dafür ein Vermögen auszugeben und ohne dabei auf die Performance verzichten zu müssen, die du dir wünschst. Und was, wenn du dein Fahrrad verkaufen möchtest? Dann kümmert sich Bicycle um einen reibungslosen Versand, schickt dir alles nötige Verpackungsmaterial kostenlos zu und organisiert eine Abholung, wann auch immer es dir passt. Für kurze Zeit kannst du jetzt 100 Euro bei deinem nächsten Fahrradkauf sparen. Ganz einfach mit dem Code PLANZ. Gib gebraucht eine Chance und finde dein nächstes Traumbike auf bicycle.com. Den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Und es gibt viel zu bereden. Mein erstes Gravel-Rennen stand an. Wir waren zusammen letzte Woche bei einem Netflix-Event.
Da war ich völlig sprachlos, so schön war's.
Zum Start der zweiten Staffel der Tour de France Unchained-Doku, der zweiten Staffel auf Netflix. Da waren wir zusammen. Und allgemein passiert natürlich auch einfach gerade recht viel im Radsport-Zirkus. Von daher lass uns doch mal gerne reinstarten.
Gerne. Also um mal kurz zu sagen, wann wir aufnehmen. Wir nehmen direkt nach dem Deutschlandspiel auf. Deshalb bin ich auch vielleicht erzürnter oder offener als sonst, weil ich schon im Brauhaus ein paar Kölsch getrunken habe. Ich wollte eigentlich aufs Fahrrad und dann haben wir uns doch dazu entschieden, einfach Deutschlandspiel zu gucken und im Brauhaus Bier zu trinken. Und ich glaube, das war auch eine gute Entscheidung. Das heißt, es ist Mittwochabend, 20:45 jetzt mittlerweile. Ich sitze in Köln in meinem Wohnzimmer und Rick sitzt irgendwo im Nirgendwo.
Ich sitze in meinem Lakehouse Airbnb und bei mir ist schon 21:45 Uhr, ich bin eine Stunde weiter als du. Und ich muss morgen früh raus, weil ich morgen mit dem Fahrrad von hier in der Nähe von Lahti befinde ich mich gerade, nach Helsinki fahre, was damit zu tun hat, dass wir letzte Woche Freitag nach Finnland gereist sind. Genau, am Donnerstag war das Netflix-Event und am Freitag bin ich mit meiner Familie nach Finnland gereist, nach Helsinki geflogen. Und meine Frau hat sich um die Unterkünfte, Hotel und Mietwagen gekümmert, weil ich sehr busy war mit Urlaubsstress. Und siehe da, wir sind angekommen. Und ich habe den Mietwagen abgeholt und es ist ein Opel, ich glaube der heißt Opel Grandland, und da habe ich mir das Auto angeschaut und da habe ich mich so umgeguckt und habe hinter mir meine Frau gesehen, meine zwei Kinder mit zwei Kindersitzen, drei Koffer, eine Fahrradtasche und noch Marc, also Turbo Heinrich, der dabei war, um Content zu schießen, der so einen großen Pelikan-Koffer noch dabei hatte. Dann habe ich wieder das Auto angeschaut, dann habe ich wieder meine Frau angeschaut und habe gesagt, kannst du mir kurz verraten, was du dir dabei gedacht hast, einen Opel zu mieten? Wie sollen wir denn das alles da reinbekommen? Und dann war ihre Antwort darauf, tut mir leid, ich habe mich daran gedacht, dass du ein Fahrrad mitnimmst. So, ich dachte, ja, also wir machen auch Urlaub hier, aber eigentlich sind wir auch vor allen Dingen hier, weil ich ein Gravel-Rennen fahre. Naja, das heißt, wir haben ein zweites Mietwagen, mussten einen zweiten Mietwagen spontan dann buchen, um das ganze Gepäck zu transportieren. Das heißt, wir sind hier hingekommen. Marc ist aber vor am Montag wieder abgereist mit seinem Gepäck. Das heißt, wir haben jetzt dasselbe Auto mit unserem Familiengepäck und meinem Fahrrad noch. Und diese einzige Lösung, wie wir jetzt nach Helsinki kommen, ist, dass ich morgen mit dem Fahrrad fahre. Und sozusagen meine Frau mit dem Auto, mit den Kindern und dem Gepäck. Und ja, deswegen muss ich morgen früh aufstehen.
Was heißt denn
früh? Weil wir uns noch ich versuche möglichst früh aufzustehen, also so um 6 oder um 7, weil ich dann möglichst früh losfahren will. Wir sind wieder beim Thema Freizeitstress, weil wir dann noch den Tag in Helsinki verbringen und wir uns in Helsinki anschauen wollen. Und umso schneller ich in Helsinki bin, umso mehr Zeit haben wir, um uns das anzuschauen.
Verstehe ich.
Ja, das sozusagen einmal zu meinem kurzen Ablauf. Ich habe auch das Deutschlandspiel geschaut. Ich muss sagen, im finnischen Fernsehen ohne deutschen Kommentar oder ohne englischen Kommentar kommt so relativ wenig EM-Stimmung auf. Natürlich mega geil, dass Deutschland die ersten beiden Spiele gewonnen hat. Waren ehrlicherweise auch ein bisschen Pflichtsiege, wie ich finde. Aber trotzdem richtig cool. Und ich freue mich schon total auf die EM-Stimmung. Wir sind zwar kein Fußball-Podcast, aber nimm mich doch mal kurz mit. Tanja, wie ist die Stimmung in Köln?
Also ich muss sagen, ich war jetzt heute im Brauhaus nicht des Fußballs wegen, sondern einfach nur wegen dem Brauhaus und wegen der Leute. Und das ist halt schon ganz cool. Also die Stimmung, ich saß ja auch gestern relativ lang im Zug von Bochum zurück und nach Bochum, wo ich mir vom Frauenarzt meine Sportfreigabe geholt habe. Und da waren echt richtig, richtig viele Schotten unterwegs. Also das war schon mal sehr interessant, vor allem, weil es einfach, wenn die sprechen, es klingt irgendwie immer nach so einem Guy Ritchie-Film. Das ist auf jeden Fall irgendwie sehr schön. Und als ich heute von der Arbeit zurückgefahren bin, es war halt so kurz nach 5, da waren alle schon auf dem Weg zum Stadion und zu irgendwelchen Brauhäusern und zum Public Viewing. Und die Stadt war wirklich voll mit Schweizern, mit Schotten, mit Deutschland-Fans. Also das war doch interessant zu sehen, dass man Fußball halt wirklich überall spürt. Natürlich jetzt, hier ist natürlich auch dann ein Spiel in Köln. Das heißt, hier spürt man es wahrscheinlich noch extremer. Aber dank Public Viewing merkt man es wahrscheinlich auch in allen anderen großen Städten. Definitiv.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall mega, jetzt dann in diese Stimmung so ein bisschen einzutauchen. Und ich glaube, Deutschland spielt das nächste Mal am Sonntag. Dann auch mal in der Fanzone oder wo auch immer mal so ein Spiel zu erleben. Und Sonntag geht gar nicht. Da bin ich in Köln. Da könnte ich gucken. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt mal wieder. Ich will mich nicht schon wieder beklagen, aber ich freue mich jetzt auf die ruhigeren Wochen, weil seit dem Karriereende war halt einfach wirklich super viel los mit Road to Wembley und dann ist danach auch so viel gekommen. Ich habe jetzt mal ein paar ruhigere Wochen, die ich auf jeden Fall brauche. Oder was heißt ruhigere Wochen? Einfach mal, ich habe es dir auch erklärt, Wochen, wo der Alltag mal einkehren soll. Ich habe schon 3 oder 4 Kilo auch zugenommen in dieser Stellenzeit. Ich muss mal wieder ein bisschen mehr arbeiten. Das geht gar nicht. Und ansonsten, Tanja, du hast eine 72-Stunden-Woche bei der Arbeit. Wie geht's dir so?
Ja, ich habe jetzt erst, es ist Mittwochabend, ich habe erst 32 Stunden weg von den 72. Das heißt, ich habe noch 40 vor mir. Mal gucken, wie es mir Samstag geht. Also Sonntagmorgen komme ich ja dann aus dem 24-Stunden-Dienst und dann geht Montag die normale Woche los. Dann habe ich Samstag wieder einen Tag frei und dann habe ich Sonntag noch einen 24-Stunden-Dienst. Deshalb freue ich mich so semi auf die nächsten 2 Wochen. Aber es ist, wie es ist, ne? Musst du durch.
Du musst ja schon viel arbeiten, also Hut ab.
Jetzt laber keinen Müll hier. Aber jetzt.
Doch, wirklich. Also ich muss ja ein bisschen Honig im Mund schmieren, weißt du, dass ich die Wogen ein bisschen glätten.
Damit ich irgendwann nochmal mit dir einen Podcast aufnehme. Es ist halt wirklich nur manchmal witzig, wie du so im Selbstmitleid versinken kannst. Also wirklich, das war so, am Donnerstag war das so bezeichnend, weil ich kam da an und ich hatte ja seit Mittwoch keine Stimme mehr. Oder eigentlich seit Dienstagabend keine Stimme mehr. Dann habe ich gedacht.
Ich muss einmal kurz reingrätschen, wenn du sagst Donnerstag, dann befinden wir uns beim Morgen Netflix.
Ja, genau, beim Morgen Netflix. Letzte Woche hatte ich mir dann extra einen 24-Stunden-Dienst auf den Mittwoch getauscht, damit ich eben den Donnerstag frei habe und mit dir nach Belgien fahren kann. Und dann hat mich Rick abgeholt, also an der Bahnhaltestelle abgeholt. Und ich war ab Mittwochmorgens bzw. Dienstagabends schon komplett ohne Stimme. Und habe ja dann aber gewusst, zum einen wollte ich den Donnerstag frei haben, um da hinzugehen. Und zum anderen kann ich jetzt auch nicht kurzfristig irgendjemandem meinen 24-Stunden-Dienst verkaufen. Also gehe ich zur Arbeit und kann halt nicht sprechen. Und es hat zu sehr viel amüsanten Situationen auf der Arbeit geführt, weil ich halt einfach natürlich auch telefonieren muss und Anrufe bekomme. Und da halt einfach jemand rangeht, der einfach nur in einem Flüsterton irgendwas hervorbringt. Weshalb auch die Leute innerhalb des Hauses mich nicht erkannt haben und wussten, wer ich bin, mich gesiezt haben. Und dann habe ich irgendwann die Kommunikationstafel für unsere beatmeten Patienten bekommen, weil die auch nicht sprechen können. Oder Patienten, die so einen Luftröhrenschnitt haben, die können ja auch keine Stimme produzieren ohne so eine Sprechkanüle. Und deshalb haben wir so laminierte Kommunikationstafeln, wo man halt Ja, Nein, Hilfe oder irgendwelche Fragen stellen kann. Deshalb durfte ich ab einer gewissen Uhrzeit nur noch mit dieser Kommunikationstafel sprechen. Deshalb war schlussendlich war dann die Nacht sehr, sehr witzig, weil das natürlich für viele Lacher gesorgt hat. Aber als ich dann Donnerstag morgens bzw. fast mittags bei dir ins Auto gestiegen bin und du die erste halbe Stunde erstmal über dein schweres Leben geklagt hast und ich saß so vollkommen übermüdet und ohne Stimme neben dir und dachte mir einfach nur so, Junge, ey, halt einfach deine Klappe. Und es hörte nicht auf und es hörte nicht auf. Das war schon eine Grenzerfahrung.
Ich sage immer jedem das Seine.
Ja, ja? Ne?
Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Aber nehmen wir ganz ernsthaft, es war auf jeden Fall richtig witzig, wie du eingestiegen bist. Und du hattest mich ja schon mal so ein bisschen vorgewarnt mit einem Video ein, zwei Tage vorher. Aber ja, du hattest halt wirklich einfach gar keine Stimme. Und du hast immer nur so, ich mach's mal vor, wie es sich für mich angehört hat.
Hey Rick, ich kann nicht so gut sprechen.
Also so ungefähr so war das. Und dann habe ich auch gedacht, yo, das ist ja die perfekte, also man muss einfach die perfekte, ja, Gesundheitslage und Vorbereitung, um in so ein Smalltalk-Event zu gehen.
Ja, vor allem, erschwerend kam ja hinzu, dass es bei diesem Event um zwei Dinge ging. So Smalltalk und Leute treffen und Radfahren. Ich hatte noch keine Sportfreigabe nach der OP, das heißt, vorher habe ich halt schon gesagt, ja, ich werde nicht mit Rad fahren, aber ich bin auf jeden Fall dabei. Und dann kann man ja quatschen und eine gute Zeit haben. Und zwei Tage vorher verliere ich halt einfach meine Stimme und wusste halt so, ich gehe zu einem Netflix-Event, ich kann nicht sprechen und ich werde nicht Radfahren können. Also meine Anwesenheit cool. War rein körperlicher Natur eigentlich. Aber nicht mal körperlich, weil ich konnte ja nicht mal Radfahren. Also ja, es war auf jeden Fall wild. Wild auf jeden Fall.
Es war wirklich so ein bisschen so, hallo, ich bin Tanja und ich bin auch dabei.
Genau.
Das Gute ist, du bist dann im Auto hochgefahren worden zum More Netflix und konntest Benji Nasen ganz nah zuschauen, wie er sehr flott da hochgeradelt ist an der letzten Position von allen.
Ja, das war dann ja wieder das Nächste. Ich dachte dann, ja, ist ja cool, dann mache ich ein bisschen Videos für dich und krieg so ein bisschen was von der Action mit. Und dann war ich einfach in dem Mechanikerauto hinter der Gruppe. Mit Robert von Netflix und mit, ich habe leider ihren Namen vergessen, einer Dame von Strava, die aus New York kam und zwei Mechanikern aus Belgien und die war, also es waren auch alle super nett und wir hatten auch da eine gute Zeit, aber es war halt so lustig, weil erst hieß es ja, alle fahren locker hoch und dann hat es natürlich wie bei jedem Event circa 10 Sekunden gedauert, bis Rick Zabel attackiert hat und das ganze Feld auseinandergerissen ist und der einzig übrig gebliebene war Benji Nasen, der da. Also ich sag mal, am Ende des Anstiegs war so ein langes Flachstück mit Rückenwind und es war teilweise leicht fallend. Da sind wir 19 km/h gefahren. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wie die anderen Meter davor, wo es auch teilweise mal steil war, wie schnell wir da gefahren sind. Und ich habe einfach außer Benji Nasen nichts gesehen. Ja, aber hatte trotzdem eine gute Zeit. Also es war auf jeden Fall sehr nett und es waren richtig gute Leute da. Von dem her kann ich mich nicht beklagen.
Ja, du bist auf jeden Fall auch plus 5 Euro aus dem Event rausgegangen.
Ach, stimmt, ja. Ja, weil die Jungs Richie und Tobi von RTF waren auch da, ehemals GCN-Presenter. Und als wir auf den Startschuss gewartet haben und das Sicherheitsbriefing hatten, stand da so ein riesiger, lebensgroßer Hirsch vor diesem Hoteleingang. Und dann hat Richie gesagt, ja, wenn du da drauf ein Foto machst, kriegst du 5 Euro von mir. Habe ich gesagt, ja klar, mach ich das. Also gar kein Problem. Und dann habe ich ihm am Ende ein Foto geschickt zum Beweis und habe 5 Euro bei PayPal bekommen.
So sieht's aus. Also richtig, richtig noch Cash gemacht bei dem Event. Ich gebe nochmal einen kleinen Abriss, wie das so ungefähr war. Also wir hatten ja wirklich Glück in dem Sinne, weil das Event hat stattgefunden, Start war in Malmedy, also wirklich ganz knapp hinter der deutsch-belgischen Grenze in den belgischen Ardennen.
Bei Spa.
Und wenn man, oder? Bei Spa, genau. Und wenn man aus Köln halt kommt, wir sind, glaube ich, 1:20 mit dem Auto gefahren. Das heißt, für uns war es cool, weil wir eine wirklich kurze Anreise hatten. Wir konnten da vormittags losfahren, sind da hingedüst. Da gab es auch ein leckeres Essen. Dann wir haben ein richtig cooles Outfit bekommen und dann sind wir, 14 Kilometer war das, es gab eine kleine Warm-up-Runde und dann sind wir 14 Kilometer halt, jeder in seinem Tempo, zum höchsten Punkt, ich glaube, wie hieß der nochmal, Signal der Botranche oder so, irgendwie so hieß der höchste Punkt. Und auf diesen höchsten Punkt, wer uns auf Instagram folgt, hat es vielleicht gesehen, hat Netflix nochmal so eine, ja, es heißt More Netflix, aber wie soll man das beschreiben? So einen sehr, sehr breiten Turm, würde ich sagen, haben die da drauf gebaut.
So ein Gerüst. Ein Gerüst mit Aufwand.
Genau, ja, also ein Gerüst. Genau, was halt komplett cool gebrandet war. Und dann konnte man so außenrum da hochfahren und oben war dann ja, so ein Siegerbogen, es gab Getränke und Essen. Und ich glaube, wenn diese Podcast-Folge zeitnah erscheint, dass man das auch bis zum 23. Juni noch machen kann. Also wer mal Bock hat, da hinzufahren. Ich glaube, wenn man aus Köln oder Umgebung kommt, wenn man so 200 Kilometer Tour hat, dann kann man das echt erreichen. Das liegt halt wirklich mit dem Rad kurz hinter Monschau. Dann fährt man da mal hoch und dann wieder zurück. Ist auf jeden Fall eine lange Tour. Ansonsten einfach mal hinfahren mit dem Auto und mit dem Rad einfach hoch und runter fahren. Schöne Gegend zum Radfahren. Tanja hat gesagt, es erinnert sie sehr an Sauerland.
Ja.
Und ja, das haben wir sozusagen dort gemacht. Da war halt dann wirklich aus Holland, Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich jegliche Art von Radsportpresse eingeladen und Bikefluencern, so würde ich es mal nennen. Und dann haben wir ein bisschen Welle gemacht, dass da so ein bisschen Aufmerksamkeit drauf
kommt. Und wir hatten auch den direkten Beweis, weil du jetzt gerade dazu aufgerufen hast, die HörerInnen vielleicht nach Belgien für eine Tour zu schicken, weil der Pierre der dabei war und auch Podcast-Hörer ist, hat mir erzählt, dass er eigentlich nur wegen uns da ist. Der arbeitet beim, jetzt will ich nicht lügen, beim WDR. Oh. Naja, auf jeden Fall irgendwas Pressemäßiges und hatte halt gehört, wie wir im Podcast das angesprochen hatten mit Dreiländereck und hat sich dann halt mal schlau gemacht und kam dann auch dahin und ist mitgefahren und hat hinter Ritchie und, wie heißt, hieß der andere Kollege?
Jan Backelands,
glaube ich, die...
Kackelands.
Nee, du hattest die drittschnellste Zeit und er dann die viertschnellste Zeit.
Ich habe ihn abgesprintet.
Du hast ihn abgesprintet am Ende. Also er kam mit Rick ins Ziel und fährt seit 2 Jahren Fahrrad und war eigentlich nur wegen unserem Podcast da und hat dann am Ende, das fand ich auch einen sehr süßen und netten Move oder lieben Move von Ritchie, das versprochene Trikot mit der Pogacar-Unterschrift von Ritchie gewidmet bekommen, weil er gesagt hat, ja, wahrscheinlich ist es für ihn deutlich besonderer, dieses Trikot mit nach Hause zu nehmen. Wir haben uns natürlich alle gefreut, das Pogacar-Jersey mal zu sehen und in der Hand zu halten. Ich zumindest, als Fangirl.
Es war kein Jersey, es war ein T-Shirt, es war kein gelbes Trikot.
Nee, es war kein gelbes Trikot, aber es war ein Trikot.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Also es war, also gelbes Trikot wäre noch ein bisschen sicker gewesen.
Genau, das wäre noch cooler gewesen. Aber wahrscheinlich hatte cool. Die ASO da auch wieder was einzuwenden, deshalb hat es nicht funktioniert, könnte ich mir vorstellen. Ja, deshalb scheint es was zu bringen, wenn wir im Podcast aufrufen oder Sachen erzählen. Deshalb, wenn ihr Lust habt, schnappt euch den Com oder den QOM dort am Mon Netflix.
Ganz genau. Der schnellste Mann und die schnellste Frau, die haben jeweils ein unterschriebenes Trikot von Pogi bekommen. Und wie du schon gesagt hattest, war es halt witzig. Ne? Ich habe eigentlich eine Spaßattacke nur gemacht, aber dann war das Feld, wie es halt öfter so ist, dann wird schnell aus Spaß ernst. Und ich glaube, wir waren am Ende mit 5, 6 Fahrern vorne. Und dann hat Jan Backelands, der belgische Profi, der hat es auf jeden Fall sehr ernst genommen. Der hat dann nochmal richtig attackiert im Finale und Ritchie ist mitgegangen. Und ich habe aus Spaß immer gesagt, ja, ich habe einen vorne und Tobi auch, weil wir Ritchie vorne hatten. Und dann haben die beiden, sage ich mal, den Sieg unter sich ausgemacht. Und ich war in so einer 3-4-Mann-Gruppe, wir sind noch um Platz 3 so ein bisschen aus Spaß gesprintet. Also war alles nur so halb ernst, aber trotzdem super witzig und hat voll Bock gemacht.
Ich dachte, du wolltest zum Sieger auch noch eine Story erzählen im Podcast.
Der Sieger ist ja Ritchie. Jan Backelands war Zweiter.
Ach so, ja stimmt. Weil es folgendermaßen war, dass die Abnahme vom Kommen vor dem Ende des Anstiegs ist, also vor diesem Plateau. Und Ritchie war zwar als Zweiter oben auf dem Plateau, aber als Erster sozusagen von der Kommzeit oben.
Genau, ja. Ganz genau. Und es war so, dass wir halt vorgestellt wurden oder beziehungsweise wir wurden begrüßt und dann wurde halt gesagt, ja, hier fahren auch 2 Leute mit, die Tour de France mal selber gefahren sind. Jan Backelands und Rick Zabel.
Und, fand ich auch wieder ein bisschen gemein, weil zu meiner Zeit...
Ja, weil die Frauen, du bist ja auch gefahren, ich habe sie nicht erwähnt.
Nein, aber ja, es war halt einfach so, okay, die Tour hat einfach nie ein Frauenrennen angeboten. Es gab aber ein Eintagesrennen, was als die Tour der Frauen gewertet wurde, was ich 2-mal gefahren bin. Und dann sieht man ja aber dann wieder, also wir haben ja immer gesagt, so, es ist halt einfach total schäbig, einfach nur ein Eintagesrennen als Frauentour de France zu verkaufen. Und da sieht man ja auch die Wahrnehmung, als Frau fährt man ja. Das nicht. ist ja auch, ich verstehe das ja vollkommen, dass man ein Tagesrennen mit der dreiwöchigen Tour vergleichen kann. Aber ich finde es ja dann irgendwie so eine Doppelmoral. Okay, wir bieten kein Frauenrennen an, aber naja, anyway. Sprich weiter. Die Story ist viel besser.
Du hast vollkommen recht. Ja, wir wurden als die beiden vorgestellt, die mal an der Tour de France teilgenommen haben. Und dann ist mir sozusagen, währenddessen ist mir so ein kleines Jan Kackelanz rausgerutscht. Dann habt ihr so gelacht und gefragt, was es damit auf sich hat. Und da habe ich gedacht, ja, es gibt halt diese Story im Feld. Ich glaube, es war bei der Tour de France in Korsika, wo er auch eine Etappe gewonnen hat und das gelbe Trikot getragen hat, dass er auf einer Etappe sehr, sehr doll auf Klo musste. Und nicht Pipi, sondern er musste groß. Und um halt aber nicht sozusagen aus der Etappe komplett aus der Wertung zu fliegen, beziehungsweise halt um weiter um den Etappensieg fahren zu können, hat er sich dazu entschieden, das große Geschäft vom Fahrrad aus zu verrichten. Nicht wie Ulle in die Mütze, sondern mit Hose runtergezogen hinterm TV-Motorrad und in der Abfahrt mit Schwung und irgendwie seitlich, ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen muss, aber seitlich runtergebeugt vom Sattel.
Ich weiß auch ehrlich gesagt, und, als du es erzählt hast, ich weiß nicht, wie es funktionieren soll.
Und er hat es auf jeden Fall gemacht. Und ich sag mal so, die Geschichte besagt so viel, dass jetzt nicht alles neben das Rad gegangen ist, sondern manches auch ins Rad, beziehungsweise ins Hinterrad. Und jeder, der mal im Regen gefahren ist, der weiß, wie so ein Hinterrad funktioniert. Wenn da was reinkommt, kommt da auch wieder was raus. Das heißt, er hat sich, auf gut Deutsch gesagt, ins Hinterrad geschissen und sich dann selber damit bespritzt.
Klassischer Sprühschiss.
Und deswegen war der Spitzname Jan Kackelanz im Feld. Naja, ja, so viel dazu. Liebe Grüße. Tanja hat gesagt, warum erzählst du so eine Story mal nicht im Podcast? Die wollen wir doch alle hören. Von daher habe ich sie jetzt erzählt.
Ja, weil ich das schon sehr, doch sehr amüsant fand. Und du ja auch gesagt hast, es ist jetzt nicht so ein Kollege, für den man...
Naja, er hat das Event schon sehr ernst genommen, ne? Also das muss man schon sagen. Und das sagt ja meistens schon viel aus.
Genau, und das meine ich ja, also es gibt ja einfach so Kollegen und Kolleginnen, wo man sagt, okay, da sind vielleicht Sachen passiert, aber ein Gentleman/Gentlefrau schweigt dazu. Aber es gibt ja dann auch Leute, wo man sagen muss, ja, da kann man halt auch mal eine Story raushauen. Es tut deren Ego vielleicht nicht weh.
So sieht's aus, ey. Wollen wir von More Netflix dann direkt rüber switchen, auch so wie es chronologisch war, zu
deinem Rennen.
Ich bin nämlich mein erstes Gravel-Rennen gefahren.
Ja, und hast dich direkt vom Formel-1-Fahrer abziehen lassen. Junge, Junge, Junge.
So sieht's aus, ey. Keine Chance gehabt. Nee, jetzt war ohne Scheiß. Also, wir haben es hier, glaube ich, in der letzten Folge noch besprochen. Und ich habe mich im Mallorca-Urlaub nach dem Bierkönig, kann es sein, dass ich mich vielleicht dazu entschieden habe, nicht die Langdistanz zu fahren, sondern ich habe mal e-mail-technisch vorgefühlt, ob es auch möglich wäre, von der Lang- auf die Mitteldistanz zu tauschen. Und siehe da, es war möglich. Und ich habe das dann auch von mir selber so gerechtfertigt, muss ich ehrlich sagen, dass es ja mein erstes Gravel-Rennen ist und ich da erstmal so langsam reinfühlen will und mal einfach mal das Ganze ausprobieren will. Und das ist mir, dass ich es ja eben nicht so ernst nehmen will und ein bisschen aus Spaß fahren will. Und vor allen Dingen war halt auch geil, weil da war erst um 11 Uhr Start und die Pro-Distanz war schon um 9.30 Uhr Start. Das heißt, ich konnte ein bisschen länger ausschlafen. Und im Nachhinein muss ich sagen, war es die goldrichtige Entscheidung. Ich habe mir jetzt auch schon so ein paar andere Gravel-Rennen angeschaut und vielleicht werde ich einfach so ein Spezialist über die Mitteldistanz. Ich habe gar keinen Bock mehr, so 180, 200 Kilometer zu fahren. So 100 reichen mir eigentlich auch.
Ja, warum nicht, ne?
Also eigentlich so, das ist ja wie so Ironman. Da gibt es auch das ganz lange und es gibt 70.3. Und das ist doch so, oder? Das ist doch die Hälfte.
Ja.
So ein Halb. Und natürlich, böse Zungen sagen immer, du läufst einen Halbmarathon, ich bin halb beeindruckt. Aber so, aber also ich muss sagen, Halbdistanz hat mir eigentlich ganz gut geschmeckt.
Ja, ich habe das ja beim Tracker damals genauso gemacht. Ich bin ja auch die 100 gefahren. Und jetzt auch dieses Jahr, muss man ja sagen, war die 100 auch echt richtig gut besetzt. Ich finde auch, dass nichts dagegen spricht oder dass ein Rennen nicht schlechter wird. Beziehungsweise ein Rennen hängt ja meistens eher von der Besetzung ab als von der reinen Distanz. Ja. Werbung. Kürzlich hatte ich wieder einen typischen Rick-Zabel-Moment. Bei mir zu Hause kam ein riesiges Paket an mit einer ganz lieben Karte. Liebe Tanja, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Ich hatte keine Ahnung von nichts, habe mir aber dann direkt gedacht, es kann eigentlich nur mit Rick Zabel und seiner unorganisierten Art und Weise zusammenhängen. Habe ihm geschrieben und siehe da, er hat mir bestätigt, es ist ein neuer Partner des Podcasts, den ich euch jetzt vorstellen darf. Das ist Kloster Kitchen und Kloster Kitchen machen Ingwer-Shots, aber nicht nur klassische Ingwer-Shots, sondern Ingwer-Shots in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Ingwer-Shot Kurkuma, Granatapfel, Cranberry, Acai oder Acai, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich war schon immer großer Ingwer-Shot-Fan, habe mir die teilweise selber gemacht, was natürlich aber immer mega Aufwand ist, ziemlich viel Arbeit. Und das Schöne ist, dass jetzt bei den Kloster Kitchen Ingwer-Shots man trotzdem richtige Ingwer-Stückchen hat. Das heißt, es schmeckt wie selbst gemacht. Und wie man an der letzten Woche gesehen hat, ab und an gibt mein Immunsystem dann doch mal nach mit Schlafentzug und ab und an Keimbelastung im Krankenhaus. Deshalb freue ich mich jetzt, die Ingwer-Shots in sehr praktischen großen Flaschen und kleinen Schnapsgläschen in meinen Tagesalltag einzubauen oder in meine Tagesroutine, sagt man heute. Und ja, nehme jetzt jeden Morgen meinen kleinen Shot auf nüchternen Magen und siehe da, ich habe wieder Stimme. Und ja, schau mal, wie ich jetzt durch den Sommer und dann wahrscheinlich vor allem durch den Winter komme. Wenn ihr das Ganze auch mal probieren möchtet, dann haben wir natürlich einen Code für euch. Der Code ist PLAN15, wo ihr 15% auf alles im Shop bekommt. Also schaut euch mal um, probiert das Ganze mal. Mein Favorit aktuell ist tatsächlich der Classic Shot und der Granatapfel Shot. Aber ja. Schaut einfach, was euch am besten schmeckt und lasst euer Immunsystem boosten.
Und ja, gehen wir einfach jetzt mal rein in den Renntag. Ich war ehrlicherweise ein bisschen aufgeregt. Ich bin angekommen, habe mein Rad freitagabends noch aufgebaut, habe mir von Schwalbe nochmal neue Reifen draufziehen lassen. Liebe Grüße an Patrick an dieser Stelle, Patrick Lichern, der das immer sehr gut macht. Das ist mein kleiner Schwalbe-Gravel-Mechaniker. Das hat er auch schon vom Red Bull außerdem hat er das auch gemacht und immer wenn der seine Finger
Patrick,
im Spiel hat.
Liebe Grüße, hier lass dich nicht so benutzen. Der Junge hat nichts zu tun, der kann auch mal seine eigenen Reifen aufziehen.
Zweimal Zweiter geworden. Zweimal hatte Patrick seine Finger im Spiel, zweimal bin ich Zweiter geworden. Naja, auf jeden Fall war dann Samstag Start und ich wusste noch gar nicht so, was mich erwartet. Ich habe auch kein Recon gemacht, ich bin komplett blind reingegangen, ich hatte nur die GPX-File auf meinem Fahrradcomputer und dann sind wir reingegangen und ich kann dir auf jeden Fall sagen, Tanja, markiere dir das nächste Jahr rot im Kalender. Ich war zwar noch bei keinem anderen Gravel-Rennen, aber wenn alle Gravel-Events so sind, dann war es auf jeden Fall nicht mein letztes. Also es hat übertrieben Bock gemacht. Finnland ist auch also wirklich richtig, richtig toll, richtig schön. Ich würde auch jedem empfehlen, das so zu machen, wie ich es gerade mache mit meiner Familie, wenn ihr Zeit habt dafür, irgendwie noch 3-4 Tage dran zu hängen, entweder davor oder danach, weil das Land und die Region hier ist auf jeden Fall eine Reise wert. Und zum Rennen an sich selbst, man startet halt und es geht wirklich nach einem Kilometer eigentlich den schwersten Anstieg hoch direkt, was halt für eine heiße Startphase sorgt, weil auch jeder weiß, okay, der Start ist sehr entscheidend. Weil man dann fährt man, Lahtis ja, kennt man ja vielleicht so ein bisschen aus dem Wintersportbereich, die Skisprungschanze und auch die Biathlonstrecke und so. Und genau durch diesen Winterpark, sag ich mal, fährt man halt die Startphase raus. Das heißt, so die ersten 10, 15 Kilometer sind schon die anspruchsvollsten, dann bis zum Finale wieder. Und da ging es auch gut zur Sache. Ich glaube, wir waren erst 6 Fahrer, das hat sich nochmal ausgedünnt nach 15 Kilometern auf 4. Und dann war es halt Valtteri Bottas, meine Wenigkeit und noch 2 andere Dudes aus Finnland oder Schweden, die ich nicht kannte, wo ich aber auch dachte, die haben einen guten und starken Eindruck gemacht. Und ich hatte den Tag davor, ich habe ja Valtteri den Tag davor erst kennengelernt, über Paul natürlich, weil die auch gut befreundet sind. Dann haben wir schon so ein bisschen rumgescherzt, weil dadurch, dass wir beide Mitteldistanz gefahren sind, meinte ich so, ey, wie wichtig ist denn dir das? Und er meinte, ja, letztes Jahr war ich Dritter, ich würde schon gerne wieder auf dem Podium stehen, ich würde vielleicht auch gerne mal ein Gravel-Rennen gewinnen. Und dann meinte ich so, ja, ich kann dir ja helfen, ich kann ja so dein Domestik spielen. Und ich hatte natürlich auch dann direkt wieder so ein Video im Kopf, wo ich gesagt habe, das wäre doch irgendwie auch voll witzig, wenn wir da so ein Video zu machen. Es war eigentlich nur eine Idee und dass es dann halt alles so perfekt geklappt hat, war natürlich irgendwie auf jeden Fall ein Träumchen für mich und für uns beide. Wir waren dann wirklich lange zu viert. Ich muss dann schon sagen, ich habe so, glaube ich, 50% von den vier Jungs geführt und die anderen drei haben sich die anderen 50% aufgeteilt. Was aber für mich okay war, weil ich ja gesagt habe, ja, ich bin ja der Domestik, ich kann auch Vierter werden, ist auch okay. Und dann, das Rennen war 118 Kilometer lang und als es dann so in die finale Phase ging, so nach 80 Kilometern, waren wir waren noch zu viert. Und das war halt auch neu für mich. Beim Gravel-Rennen musst du halt schon die ganze Zeit auf die Strecke achten, ne? Also wo du rechts und links abbiegst und alles. Und der Kollege vor mir ist halt eine Abfahrt oder eine Ausfahrt zu früh reingefahren in den Weg. Und ich habe das relativ schnell gecheckt. Und die anderen beiden haben kurz gebremst und sind aber mit mir gefahren. Und dann habe ich die beiden angeschaut und meinte, Jungs, das ist unser Podiumspot, jetzt müssen wir Gas geben. Und da hatten wir dann den ersten abgehangen, der falsch abgebogen war. Vielleicht ein bisschen unsportlich, aber so ist es halt manchmal auch im Radrennen, muss man ein bisschen durchziehen. Und in diesem Gas geben hat dann der andere, und den hatte ich eigentlich halt am stärksten eingeschätzt von uns, also der hat zumindest einen sehr starken Eindruck gemacht die ganze Zeit, der hat dann Krämpfe bekommen. Und dann war es halt nur noch Valtteri und ich. Und dann meine ich so zu Valtteri, ey, Valtteri, besser geht's nicht, jetzt müssen wir halt echt durchziehen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das Rennen ist an sich wirklich relativ flach oder immer nur so ein bisschen hügelig. Wie gesagt, nur die Startphase und die Finalphase musst du dann einmal durch diesen Winterpark. Das heißt, wir mussten dann eigentlich diesen selben Berg, den wir von der einen Seite hochgefahren sind, im Finale nochmal von der anderen Seite hochfahren. Und ja, dann hat's gereicht für uns zwei. Wir sind auf Platz 1 und 2 angekommen. Wir haben gut zusammengearbeitet. Er war der Local, er kannte die Strecke. Ich habe ein bisschen die Tempoarbeit gemacht. Und ja, Valtteri ist ein Heimrennen. Das habe ich ihm natürlich auch total gegönnt, das Ding zu gewinnen. Und es hat auch voll in die Story gepasst, zu sagen, ich bin sehr Domestik. Aber ich muss auch wirklich sagen, der Junge war richtig stark. Also der ist echt gut gefahren. Ich war zwar 10-12 Tage nicht auf dem Rad, aber trotzdem, ich glaube, einfach mal so abhängen hätte ich den jetzt nicht gekonnt. Also der war echt fit. Und ja, es hat voll Bock gemacht. Dann die Langdistanz war ja auch super gut besetzt. Frederik Grassmann Dritter, André Greipel übelst stark gefahren, Neunter geworden. Ja, und im Großen und Ganzen war es halt voll cool, so die viele Leute mit Basti Marx vom Besenwagen in Rose da im Einsatz zu sehen, die Rose-Jungs zu sehen, die Schwalbe-Kuh zu sehen, André zu sehen, Paul war da, Valtteri habe ich kennengelernt. Also richtig, ja, richtig cooles Event. Und dann am nächsten Tag gab es auch noch so halt, wie gesagt, ein schönes Barbecue zusammen. Das ist ein bisschen privater, das war auch cool. Und seitdem mache ich hier 3-4 Tage Urlaub und genieße Finnland und kann halt wirklich sagen, seitdem das Event auch vorbei ist, das war ernst gemeint, ich glaube, ich habe in den 4 Tagen 12 Menschen gesehen. Das war vielleicht im Supermarkt, als wir einkaufen waren oder mal an der Tanke. Hier ist so viel Natur und Gravelstraßen mega und Fahrradfahren macht Bock und Laufen auch und wir haben halt direkt so ein Haus am See mit Sauna, so alle Klischees von Finnland, finnische Sauna ab in den See. Mega geil. Also ich bin selten irgendwo so schnell runtergekommen wie hier, weil du einfach, ja, du siehst einfach keine Menschen und kannst voll für dich sein. Und natürlich auch total crazy, dass, also guck mal, jetzt ist es 10 Uhr abends und es ist taghell bei mir draußen, ne? Also es ist so gefühlt 3-4 Stunden, ist so ein bisschen Dämmerung von 11 Uhr abends bis 3 Uhr nachts. Und dann geht halt um 3:30 die Sonne wieder auf. Und es ist schon irgendwie verrückt, hier zu sein.
Ja, klingt auf jeden Fall gut. Und ich muss auch sagen, ich habe es ja beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, dass ich bei Anbau, und das ist mir auch schon so ein bisschen in den, nicht mal Fingern, sondern eher in den Füßen gekribbelt hat, dass ich dachte so, vielleicht doch mal wieder ein Rennen fahren, dann ja auch Schottland es mir richtig angetan hat mit eigenem Frauenstart. Und das Gleiche hatte ich jetzt auch so ein bisschen, als ich bei dir und auch bei Finnland Gravel auf der Seite das Rennen verfolgt habe, dass ich mir dachte, sieht einfach spaßig aus, also unabhängig von dem reinen Performance-Gedanken, aber einfach ja nach einem guten Wochenende. Deshalb, ja, mal gucken. Also ich werde es mir auf jeden Fall Schottland und Finnland mal vormerken für nächstes Jahr Und wenn ich dann doch Ende des Jahres endlich mal eine Liste schreibe, wie du für die Jahresplanung,
ja, so
vielleicht schaffen die beiden Rennen es dann doch auf meinen Kalender.
Also auch nicht nur für dich. Ich will wirklich, ich kriege da gar nichts für. Ich bin einfach nur komplett hyped gerade, wenn ihr das nächste Jahr irgendwie möglich machen könnt. Das, also, das ist ja doch das neue Ding. Ich kenne ja nur Profi-Radrennen und Radrennen und so dieses Gravel-Event an sich, also da war ja auch ein Greg van Avermaet, Peter Warkocz, also das Profirennen war ja gut besetzt und wie locker die alle drauf waren, so kannte ich die alle gar nicht aus dieser Profiszene in dem Zusammenhang. Und da gibt es halt da wie so diesen Expo-Bereich, Start-Ziel-Bereich, super entspannt und es ist halt wie Triathlon.
Ich wollte gerade sagen,
es gibt die Profis und die jeder Männer, jeder Frauen, alle starten zusammen, alle hängen im selben Bereich ab und das war halt eine ganz andere Form vom Event für mich und voll cool einfach mal, weil man halt mit jedem in Austausch kommt, jeder ist da gleich und also, ja, ich bin voll geflasht und dann halt das Land da noch on top und die Strecke, wenn ihr euch das irgendwie möglich machen könnt, das Event hat so krass viel Potenzial, dann, ja, jeder, der das jetzt gerade hört, wenn ihr mal Bock auf ein Gravel-Rennen habt, Finnland Gravel war für mich persönlich absolute 10 von 10, mega die gute Entscheidung, dass ich das gemacht habe.
Aber ich glaube, es ist auch genau der richtige Vergleich. Also ich habe jetzt zwar auch nur 3 Gravel-Rennen, glaube ich, gemacht und ja auch das letzte Mal ein Triathlon vor doch einigen Jahren, aber ich habe da halt auch so Parallelen gesehen. Ich finde halt schon, dass Radrennen, Straßenrennen, UCI-Rennen, die haben halt immer so was Elitäres. Es ist immer sehr davon abhängig, in was für einem Team ist man, wie ist das Team ausgestattet, was für alles drumherum. Und da ist halt irgendwie so, jeder ist auf sich alleine gestellt. Man muss sich selber um seinen Platten kümmern, muss sich selber um sein Material kümmern. Natürlich gibt es da jetzt auch mittlerweile, bewegt sich das ja auch in eine Richtung, wer hat jemand, der einen betreut in der Feeding Station, wer hat einen schnellen Wechsel mit Flaschen, die angereicht werden, etc. pp. Aber grundsätzlich merkt man halt schon so, jeder macht so ein bisschen seine selbstorganisierte Reise, seine selbstorganisierte Unterkunft. Es hat alles so ein bisschen mehr so einen Do-it-yourself-Charakter. Und so kenne ich es ja auch vom Triathlon. Und dadurch ist es auch irgendwie viel nahbarer, weil das ja auch als Amateur immer das Gleiche ist. Also du kümmerst dich halt um alles selber und das machen dann die Profis drumherum genauso. Ja. Und deshalb hat einfach jeder so die gleiche Experience, das macht das Ganze, glaube ich, einfach so, ja, so special.
Ich hab das auch zu Leo und zu Marc, die mit mir hier waren, gesagt. Wenn Radrennen immer so gewesen wäre, ich glaube, ich wäre echt noch viel länger Profi gewesen, weil alleine, dass du dich halt, wie du sagst, ne, ich packe mein Rad selber ein, ich fliege mit dem Rad hier hin, man bucht sich einen Mietwagen, man bucht sich eine Unterkunft und dann halt, man plant ja auch alles selber, weißt du, ich bin dann so, okay, ich habe um 11 Uhr Start, okay, ich stehe irgendwie um 8:30 auf, frühstücke, dann fahren wir rüber, dann sind wir so eine Stunde vorher da, dann checkt man das Rad nochmal, wie gesagt, neue Reifen, Fahrradcomputer, trinken. Ich habe übrigens nicht aus der Story von Frederik Grassmann mit dem Tracker gelernt, weil ich bin meine Strecke, meine 120 Kilometer, das wäre mir fast auch zum Verhängnis geworden. Auch mit, ich habe ja nie Krämpfe, ich war kurz vor Krämpfen am Samstag, weil ich bin dann mit meinen 2 Flaschen losgefahren und habe Leo noch 2 Flaschen gegeben, die sie mir dann angibt. Und bei der ersten Feeding Station hat sie dann gesagt, ich darf dir keine geben, sonst wirst du disqualifiziert. Und da war mir halt so klar, yo geil, 120 Kilometer mit 1 Liter trinken, das wird bestimmt mega. Und das halt, wenn man die ganze Zeit paced, ne? Also mein Wattmesser ging nicht, die Batterie war alle, das hatte ich vergessen, deswegen habe ich leider keine Wattwerte. Aber laut Strava hatte ich trotzdem halt irgendwie so, ja, weiß ich nicht mehr genau, 270, 280 Normalized Power, 250 Durchschnittswatt. Und ja, wir waren halt sozusagen ab Kilometer 2 zu viert und haben halt gepaced. Das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, wir hatten 33er Schnitt. Die Langdistanz, wo die ganzen Profis gestartet sind, die waren, glaube ich, 4-5 km schneller auf der langen Strecke. Aber das war auch eine ganz viel größere Gruppe und so. Ist ja auch alles egal, darum geht's gar nicht, aber ja, voll cool, das mal so gemacht zu haben, danach auch dann da zu bleiben. Duscht man jetzt, fährt man zurück, chillt man ein bisschen, kommt man abends zur Siegerehrung. Alles ist halt einem so selbst überlassen. Ne? Man kann es komplett machen, wie man Bock hat. Und es war voll cool.
Aber eigentlich, weil wir haben zum einen gerade eben über More Netflix gesprochen und jetzt im anderen Atemzug über Professionalisierung vom Radsport und den Vibe bei Radrennen. Aber worüber wir eigentlich überhaupt noch nicht gesprochen haben, ist die neue Tour-Doku.
Ja, Ich hätte auch noch drauf hingewiesen. Hast du, also du meinst Tour de France, Netflix, Staffel 2, Tour de France
genau, Unchained.
Unchained.
Ich habe noch nicht...
Wie, hast du es da durchgeschaut schon?
Nee, ich habe noch nicht alles geschaut. Ich glaube, 3 Folgen habe ich schon geschaut. Bin extrem enttäuscht von Ben O'Connor. für den ich mich ja richtig gefreut habe, als er damals in Tignes die Etappe gewonnen hat. Und dachte mir so, oh, Legende, weil das halt so irgendwie so Dark Horse und alles wunderbar. Und der kommt ja, also der ist ja so der Verlierer von den ersten Folgen. Ich will jetzt hier aber nicht spoilern. Vielleicht sollten wir jetzt schon mal einen Spoiler-Alert aussprechen. Also alle skippen, die noch gar nichts geschaut haben. Viel erzählen kann ich auch noch nicht. Aber dass ich halt zum einen, wenn ich es anschaue, habe ich so 2 Herzen, die in meiner Brust schlagen. So einerseits dieses, ich war ja auch als Kind oft mit meinen Eltern bei Radrennen, und diese Begeisterung von diesen Bussen und diesem ganzen Trubel, was auch jetzt mich schon wieder so richtig hype macht für die Tour de France. Und gleichzeitig aber so diesen komischen Vibe, weil man halt einfach da erwachsene Männer sitzen hat, die irgendwie aber so ein bisschen so was Schuljungenhaftes haben, weil ihnen dann so andere Männer erzählen, was sie zu tun haben und wie sie es zu tun haben. Und dann ja auch manchmal auf so eine ganz komische Art und Weise, vor allem bei den jetzt französischen Teams, also bei ja. Citroën, es ist halt so auch wieder so wild, das haben wir auch letztes Jahr schon in der oder über die Doku besprochen, dass sie einfach durchziehen und mit Ben O'Connor Französisch sprechen, obwohl der Typ, glaube ich, nur die Hälfte versteht und auch auf Französisch nicht wirklich sprechen kann. Und dann machen die da irgendwelche Präsentationen, die man dann sieht auf dem PC, so PowerPoint-Präsentation, wo völliger Nonsens draufsteht. Also es hat dann manchmal irgendwie auch sowas Rückschrittliches. Also es ist so eine ganze...
Ja, ich glaube, also Arge Desert tut sich keinen Gefallen, dass die Netflix sich filmen lassen, habe ich auch das Gefühl. Also ich bin genauso weit wie du. 2,5 Folgen habe ich geschaut, die 3. Folge bin ich gerade dran. Und mir geht's auch so. Also ich finde es halt, wie gesagt, komplett geil, dass Tour de France überhaupt eine Netflix-Doku bekommt, weil da haben wir schon 1000 Mal drüber geredet. Das erreicht halt eine ganz andere Zielgruppe und viel mehr Menschen. Das tut dem Sport mega gut, deswegen bin ich da auch Fan von. Aber bei mir schlagen auch diese 2 Herzen in einer Brust. Also ich tue mich extrem schwer damit. Auf der einen Seite versucht man irgendwie diesen Ginometer-Vorfall zu respektieren. Auf der anderen Seite sind alle 4 Sekunden irgendwelche Stürze. Und so komplett auf Action gemacht wieder. Und also ich frage mich auch so ein Jonathan Waters und Patrick Lefebvre, diese ganzen Teammanager, die da sitzen, ob die das wirklich von sich aus sagen. Manchmal kommt mir das halt so voll gestaged vor. So jetzt hau mal eine krasse Aussage raus, weißt du? Ein Etappensieg ist Leben riskieren wert. So Dinge, wo ich dann so da sitze und mir denke, oh, tue ich mich schwer mit so. Und also...
Ja.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch den einen oder anderen Moment gehabt, wo ich mir dachte, zum Glück bin ich da jetzt nicht mehr drin in diesem Business, weil genau das, was du meintest, auch so von dieser Teammanager von oben herab mit den Fahrern, Schuljungen und dann aber auch gleichzeitig, wie du auch gerade gesagt hast, mit Arge Desert, die kommen halt, bei Arge Desert habe ich denselben Vibe wie bei der Amazon DFB-Doku, wo Hansi Flick so extrem schlecht wegkommt, wo man sich so denkt, so wie kann der Bundestrainer sein? Dasselbe, wo er das mit den Graugänsen erklärt. Wer das nicht gesehen hat, vergesst den Vergleich, aber wenn ihr die auf Amazon die DFB-Doku schaut über die WM Katar 2022, da hatte ich das ähnliche Gefühl, da konnte ich nicht glauben, dass der DFB von innen so strukturiert ist. Und dasselbe Gefühl habe ich mit Arge Desert, man denkt sich so, was? So fahrt ihr Radrennen, ey?
Ja, also es ist ganz wild, aber wir wollen jetzt auch nicht alles spoilern. Schaut es euch auf jeden Fall an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Wie gesagt, wir sind auch noch nicht ganz durch. Es gibt interessante Einblicke und man lernt vielleicht auch Fahrer anders kennen oder besser kennen. Jai Hindley zum Beispiel, zu dem hatte ich irgendwie nie so einen richtigen Bezug. Der, finde ich, kommt total sympathisch rüber. Aber ich finde ein bisschen schade, dass wahrscheinlich aber auch über die Masse der Fahrer und dass man halt irgendwie die Stories beleuchten muss, die die Tour schreibt, aber gleichzeitig nicht alle Fahrer zu Hause besuchen kann und von allen so eine Home-Story machen kann.
Ja, ja, ja.
Was halt bei Drive to Survive viel besser funktioniert, weil man hat halt 20 Fahrer und kann halt...
Ich würde sagen, ist halt
viel weniger. Genau, man kann halt jeden Fahrer irgendwie gut beleuchten und lernt dadurch, hat halt viel mehr Bezug zu den einzelnen Fahrern. Und so ist es halt ein bisschen schwieriger einfach. Also man hat immer diese Einzelstories, sieht mal ein bisschen was über den Fahrer, aber es ist eher so eine kurze Einblendung. Aber ja auch nicht überraschend bei so einem großen Fahrerfeld. Was ich aber tatsächlich jetzt an dem Netflix, darüber müssen glaube ich auch noch sprechen, weil das haben wir noch nicht angesprochen, bei dem Netflix-Event tatsächlich relativ schockierend fand. Es gibt ja diesen Experten, der auch in der Netflix-Doku immer spricht, der Franzose.
Steve Chanel.
Der auch auf der Bühne live war bei dem Netflix-Event. Und Junge, hat der, also für mein Verständnis von Radsport, hat der einen Mumpitz erzählt. Also wo ich auch wirklich dachte so, okay, wenn jetzt nochmal so eine Aussage kommt, dann gehe ich. Also es fing damit an, dass die Frage war irgendwie ja, dass die UCI ja mehr eingreifen möchte bezüglich Fahrersicherheit. Wo sein Take dann ungefähr war, ja, jeder weiß, worauf er sich einlässt, das gehört dazu, man riskiert sein Leben und das macht auch jeder gern ungefähr. Das hat er natürlich noch weiter ausgeschmückt und extremer. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht am Englisch lag und dass er nicht die richtigen Worte gefunden hat. Dachte ich bei dem Take zuerst. Dann kam aber so der zweite Take, dass sich ja vieles verändert hat in den letzten Jahren. Und dann sagt die Moderatorin so, ja, wenn man sich überlegt, vor wenigen Jahrzehnten haben die noch nicht mal einen Helm getragen und dann war sein Take so ungefähr, ja, den Helm trägt man auch nur wegen den Aero Gains. That's why you...
Und niemand trägt einen Helm gerne, war so
that's why we all wear those shit helmets. Das war so seine Aussage. Und dann dachte ich mir so, Junge, wer hat dich denn auf die Bühne gelassen? Und vor allem, Junge, wer hat dich denn in die Netflix-Doku gelassen? Also, das war schon, finde ich, extrem wild. Und deshalb sehe ich jetzt auch so ein bisschen diese Netflix-Doku mit ganz anderen Augen, weil das war vorher halt für mich so ein Franzose, so ein bisschen wie bei Höllentour, wo ja immer wieder dieser Typ von der ist es von der L'Equipe? Ich weiß es gar nicht, der dann immer wieder eingeblendet wird und so ein bisschen die Geschichte des Sports den Leuten näher bringen soll.
Erklärt und beleuchtet.
Genau, und so ein bisschen diese Passion und was Radsport in Frankreich bedeutet. So kam der mir erst vor. Und bei diesem Netflix-Event dachte ich einfach nur so, Digga, du bist einfach so ein richtiger Spinner einfach. Also du bist irgendwann so Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre hängen geblieben, aber richtig hängen geblieben. Ja, also
ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich krass in der nächsten Folge mit dir. Wenn wir es beide durchgeschaut haben, können wir ja gerne einfach mal länger drüber reden und ein richtiges Resümee auch geben. Ich dachte mir halt auch nur bei Ben O'Connor, Junge, hat der eine falsche Selbsteinschätzung. Der sieht sich halt echt da irgendwie Top 3, Top 5 und es tut einem so richtig leid, da zuzuschauen. Bei Jasper Philips muss ich auch sagen, den fand ich immer sehr sympathisch im Feld. Ich habe immer mit dem gequatscht und fand den cool. Der kommt ja auch wirklich gar nicht sympathisch rüber in der Doku und irgendwie bei Van Aert und so fand ich es mal cool, wenn die den zu Hause besucht haben. Wenn der aber so einfach mit seiner Freundin da gegenüber bei sich im Wohnzimmer sitzt, das ist irgendwie so ganz cringy für mich, dazu zu gucken. Du merkst so richtig so, das ist irgendwie so alles gar nicht natürlich. Aber ich glaube auch, wir sind einfach so ein bisschen zu nah dran auch bei vielen Themen. Und ich würde einfach wirklich den krassesten Cliffhanger machen und sagen, Leute, wir schauen die zu Ende und wir besprechen in der nächsten Folge alles mal richtig und ordentlich. Ich würde auch sagen, wir besprechen Dauphiné und Tour de Suisse in der nächsten Folge. Genauso wie die Deutsche Meisterschaft, die steht ja auch noch an dieses Wochenende. Also es gibt, jetzt kommen ja so die heiligen Podcast-Wochen. Ich bin auch bei der ARD wieder eingeladen, darf ein bisschen kommentieren, darf da Insights geben.
Und ich glaube, ich kann jetzt langsam spoilern, weil ich habe jetzt meine Größen durchgegeben für die Klamotten. Ich kann ich schon sagen. Also ich werde auf jeden Fall dieses Jahr die Frauentour kommentieren.
Yes!
Trommelwirbel. Für die ASO eigentlich, die ich gerade eben zu Beginn des Podcasts ein bisschen geroastet habe. Ich weiß gar nicht genau, wie das, ich habe immer noch nicht ganz durchstiegen, wie das läuft, aber ich fahre sozusagen von Zielort zu Zielort und bin da mit Anthony McCrossen. Jeder, der ihn nicht kennt, den sieht man auch in der Netflix-Doku, weil er eben auch beim Männerrennen sowohl im Zielort als auch in der Übertragung kommentiert. Das heißt, ich glaube schon, dass das einfach in der offiziellen Übertragung ist und wir auch immer live am Zielort sind. Genau, und das werde ich im August machen, weil die Frauentour ist ja erst nach Olympia. Ich denke nämlich auch immer, gerade wenn wir über die Tour de Suisse sprechen wollen, dachte ich mir so, ja, müssen wir über Demi Vollering und dass sie jetzt zeigt, dass sie fit ist für die Tour. Und dann denke ich mir nur so, Digga, bis zur Tour sind es halt einfach noch 2 Monate. Aber ja, da muss man sich jetzt auch erstmal wieder dran gewöhnen, wenn man jetzt ja schon weiß eigentlich, Männertour und dann kommt Frauentour. Und jetzt ist dieses Jahr halt einfach alles anders. Ach, du kannst schon nicht mehr sprechen? Ja, Rick kann nicht mehr sprechen und du kannst auch nicht aufladen, oder wie? So, also ich muss jetzt die Folge abmoderieren, weil Rick, surprise, surprise, ich habe seine Augenbewegung schon so gedeutet, dass seine Batterie sehr leer ist. Es hat sich jetzt auch bewahrheitet, seine Batterie ist komplett leer. Deshalb kann er sich auch jetzt nicht mehr einmischen. Was mir mal 100%igen Redeanteil generiert, finde ich auch gar nicht mal schlecht. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge, wie besprochen, über die Tour sprechen, über Dauphiné, über die Tour de Suisse. Es gibt auch große, wirklich große News von Rick, der uns erzählen wird, warum er die letzten Wochen so viel in Hamburg war. Wir werden über die DM sprechen. Aber wenn ich jetzt schon hier bin und weil es immer noch auf meinem To-Do-Zettel steht und Rick sich da überhaupt nicht dazu äußern kann. Eigentlich wollte ich deine Meinung dazu hören, aber ich muss es jetzt einfach mal ansprechen, weil wir so weit, glaube ich, auch in der nächsten Folge nicht mehr zurückgreifen werden. Die Women's Tour, Etappe 4, war einfach wirklich, sonst bin ich ja der größte Advokat des Frauenradsports. Ich weiß auch nicht, ob man das auf Frauenradsport runterbrechen kann, aber es war wirklich das mit cringigste und unangenehmste, was ich jemals im Radsport gesehen habe. Es gab eine Spitzengruppe, in der war Ruby Roseman-Gannon unter anderem, Christine Majerus. Die wurden irgendwann eingeholt, ich glaube mit 3 Kilometer to go. Dann hat sich SD-Works, die ja schon jede Etappe bis dahin gewonnen haben, Lotte Kopecky im GC, entschieden, dass Christine Majerus, die ja wirklich der Edeldomestik schlechthin ist, die Etappe bekommt. Weshalb Kopecky und Lorena Wiebes ihr Leadout gemacht haben. Kopecky ist dann aber so hartes Leadout gefahren, dass sie irgendwann Lücke hatte, dann gemerkt hat, sie hat krasse Lücke, sozusagen angehalten hat, kurz vorm Ziel, sich umgedreht hat, gewartet hat, dann kam halt irgendwann Wiebes und Majerus. Wiebes musste eigentlich auch noch so halb bremsen, damit Majerus an ihr vorbeikommt. Und dann reißt Majerus einfach vor der Ziellinie die Arme hoch und wird von Ruby Roseman-Gannon überholt. Und die gewinnt die Etappe. Und ich hab das gesehen und dachte mir einfach nur, what the fuck? Also das hätte man sich nicht ausdenken können, weil ich hatte das Rennen nicht live gesehen. Ich hatte nur die Ergebnisse gesehen und dachte so, dieses Ergebnis macht null Sinn. Also es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Dann haben wir gesehen, dass es diese Ausreißergruppe gibt mit Majerus und mit Ruby Roseman-Gannon drin und dachten wir uns halt, ja okay, Ruby ist die bessere Sprinterin, die gewinnt aus der Gruppe, von hinten sind die fast dran und Lorena Wiebes wird halt noch Erste vom Feld. Hätte vollkommen Sinn gemacht und dann gucke ich dieses Rennen an und denke mir, nein, es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Also das war wirklich, muss ich sagen, ein richtig unangenehmer Auftritt. Ja, und man hat schon wieder gelernt, dass zu früh jubeln keinem gut tut. Deshalb lasst es, egal auf welcher Ebene des Radsports, freut euch einfach direkt nach der Ziellinie. Und apropos Ziellinie, an der sind wir jetzt auch angelangt, was den Podcast angeht. Ich habe endlich mal die letzten Minuten mit 100% Redeanteil verbracht. Und bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Rick sagt auch noch liebe Grüße, aber ja, der ist schon wieder gestresst. Deshalb soll er jetzt mal schlafen gehen, weil er muss morgen schon um 6:30 Uhr aufstehen. Oh. Tschüss.